Willkommen zurück zu unserer besonderen Metal.de Podcast-Reihe mit Asp. Mein Name ist Jana Heinbucher und ich führe euch durch diese besonderen Episoden. In den vergangenen Episoden haben wir über die großen Erzählwelten gesprochen, über die Magie der Bühne und über Brüche, Krisen und Neuanfänge. Heute wenden wir uns einem Kern zu, ohne den all das nicht existieren würde. Der Sprache. Denn bei Asp ist das Wort nie nur Mittel zum Zweck. Texte sind keine bloßen Begleiter der Musik, sondern eigenständige Räume voller Bilder, Symbole, Mehrdeutigkeiten und emotionaler Tiefe. Sie erzählen Geschichten, öffnen Assoziationen, berühren, verstören manchmal, trösten und oft alles zugleich. In dieser Episode geht es um die Alchemie des Wortes, darum, wie Texte entstehen, welche literarischen, philosophischen und auch mythologischen Einflüsse vielleicht damit dabei sind, warum bestimmte Motive immer wiederkehren, also auch darum, weshalb Asp-Texte oft mehr als nur eine Bedeutung tragen. Es soll ein Gespräch über das Schreiben als künstlerischen Prozess sein, über Sprache als Werkzeug, als Ausdruck und als Resonanzraum. Asp, ich freue mich sehr, dass wir heute über diese Seite deiner Kunst sprechen können.
Ich freue mich heute, dass wir das tun und hoffe, dass sich das auch gut beschreiben lässt, was das Schreiben so mit sich bringt. Denn tatsächlich, hier bin ich auf deine Hilfe angewiesen. Es ist so, das Schreiben ist ja ein Prozess, den man sehr stark mit sich selbst ausmacht. Da ist man auch immer, also ich bin immer allein, wenn ich schreibe. Was ich nicht mache, ist, so, hier ist noch ein Stück Musik, kannst du da noch so vier Zeilen, die bräuchten wir noch bis in einer halben Stunde, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Das ist bei mir nicht so, sondern ich bin wirklich immer in meiner kleinen Schreibkemenate zu Hause und sitze vor einem Blatt Papier. Das ist auch ganz wichtig übrigens, ich sitze vor einem Blatt Papier. Ich sitze nicht vor einem Bildschirm. Ich bin jemand, der klassisch mit der Hand denkt. Und das ist alles extrem schwierig. Also, dass, wenn man darüber schreiben möchte oder darüber berichten möchte, wie man schreibt, dann ist das meistens total langweilig. Ich versuche, das heute nicht zu langweilig werden zu lassen, denn ich will es mal so erklären. Neulich kam ein Kollege, der meinte, es sei eine gute Idee, wenn jemand wie ich, der so viel über Wertschöpfung jammert, solle doch zu Patreon gehen. Und dort einfach so ein bisschen zeigen, wie er arbeitet. Das finden die Leute ganz spannend. Dann sagte ich so, die finden das spannend? Also würden die das wirklich spannend finden? Oder ist es nicht viel eher so, dass du dir als Autor immer so viel drumherum überlegst, um das spannend zu machen? Denn das Schreiben ist total langweilig für jemand, der daneben steht oder da zuschaut. Da siehst du einen Mensch, schreiben, nachdenken, schreiben, in meinem Fall auch sogar ab und zu was durchstreichen, neu schreiben. Ich schreibe ja, ich tippe ja keinen Roman, sondern ich versuche sofort irgendwie in einem möglichst musikalisch wirkenden Reimschema einen Songtext entstehen zu lassen. Also viele Leute denken, Asp vertont seine Gedichte. Das ist so in den aller seltensten Fällen. Das gibt es. Ich habe Gedichte, eigene Gedichte schon vertont. Aber eigentlich sollen es immer Songtexte sein. Und daran denke ich auch, während ich schreibe schon. Das heißt, Melodien entstehen schon. Eine Rhythmik, die ich singen möchte, entsteht schon. Das passiert alles gleichzeitig. Und trotzdem ist es natürlich so, es gibt ganz unterschiedliche Arten, was den Anlass bietet. Es kann so sein, dass ich sage, oh, ich habe schon seit 6 Monaten keinen Songtext mehr geschrieben. Das ist schlecht. Wir wollen ja ein Album veröffentlichen. Also setze ich mich hin Und dann muss auf dieses weiße Blatt Papier irgendwas drauf am Ende des Tages. Und wenn ich so ein Album habe, wie zum Beispiel Horrors oder jetzt Horrors 2, dann heißt das, die Aufgabe ist relativ klar gestellt. So, wir haben so grob das Thema Schauerromantik oder einfach nur Schauer oder einfach nur Grusel. Lass dir irgendetwas einfallen, über das du jetzt schreiben kannst. Und was ich nicht mache, ist, mich dann erstmal in die Bibliothek zu begeben und zu sagen, so, jetzt schaue ich mich mal um, welches Buch ziehe ich mir raus, sondern ich schreibe dann etwas. Und das ist irgendwas, das ich in den vergangenen Wochen, Monaten irgendwo abgelegt habe, dass ich dann rausziehen kann und sagen, ein spannendes Thema wäre das. Oder es gibt auch so dieses, oh, zu diesem Thema gibt es eigentlich überhaupt nichts, was mir gefällt. Ich versuche da jetzt mal was Eigenes zu machen. Das hatte ich vor vielen Jahren mal mit dem Thema Vampire, als ich gesagt habe, oh, wie ödet mich das alles an irgendwie. Und ich versuche da jetzt mal was anderes draus zu machen. Und manchmal ist es ganz anders. Es gibt nicht diesen klaren Vorgehensweg oder Dinge, die einen konkret inspirieren. Und ich halte das für gar nicht so. Vielleicht gibt es auch Menschen, die einen ganz merkwürdigen Fetisch haben, sagen, also ich schaue Leuten gerne beim Schreiben zu. So handschriftlich. Und wenn sie dann ins Stocken geraten, dann wird mir so richtig warm ums Herz. Aber ich will mich da nicht lächerlich drüber machen, sondern ich halte das tatsächlich für eine Sache, die von außen betrachtet nicht besonders toll und wirksam ist und schon gar nicht, um damit einen Kanal zu füllen, wo andere Leute dann sagen, wow, klasse, dich unterstütze ich. So spannend, wie du die Worte aneinander reißt. Sondern das ist alles ein sehr einsamer, und das ist gut so, Prozess. Und ich nehme die Sachen von irgendwo her. Ich pflücke Ideen. Manchmal ist es auch so, dass mich tatsächlich irgendwas inspiriert und ich muss jetzt sofort an den Schreibtisch. Also jetzt sofort. Das passiert, ne? Also die oder Ideen liegen ganz lang. Ich hatte auf dem letzten Album ein Stück, das nennt sich Flickenpuppe. Und dieses Stichwort Flickenpuppe hatte ich vor 2 Jahren irgendwann mal auf einen kleinen Zettel geschrieben und hatte irgendwas dazu im Kopf, an das ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, aber gesagt, ah, hier liegt noch was rum, das muss mal weg. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe diesen Songtext geschrieben. Und diese diffuse Lage, die immer herrscht, aus der ich dann was rauspflücke und was erschaffe, die kann ich nicht erklären. Ich bin gesegnet. Ich fühle mich total beschenkt, dass ich aus irgendwas was machen kann, was gerade einfach so in der Luft hängt. Hm. Das ist wundervoll.
Es ist ja auch sozusagen so ein Schreibprozess. Oder beziehungsweise das, was da passiert, ist ja das Feuerwerk im Kopf. Das kann ja niemand sehen.
Was ein Glück. Also wenn man da erst im oberen Schädelbereich was öffnen müsste, ich glaube, dass da schon viele Leute zuschalten würden und vielleicht auch entsprechend unterstützen. Nee, tatsächlich, ich verstehe schon auch die Faszination, wie können Leute kreativ sein. Mhm. Und tatsächlich, ich war immer gut darin, kreativ zu sein, aber immer unfassbar schlecht darin zu beschreiben, wie das zustande kommt.
Das ist ja auch gar nicht deine Aufgabe, das sozusagen zu beschreiben. Jetzt kleiner Spoiler mal an der Stelle. Ich forsche tatsächlich zu Kreativität und Teamkreativität. Also wir versuchen das jetzt mal ein bisschen aufzudröseln.
Oh, ich bin gespannt. Dann lasse ich mich von dir da gerne leiten. Da darf ich was lernen und bin gespannt, was rauskommt.
Genau, und du hast es ja schon gesagt, meistens geht das trotzdem, hat man einen Impuls oder man hat eine Idee, man trägt was mit sich rum. Und Daher würde mich als erstes interessieren, deine Texte wirken oft stark von Literatur und Erzähltraditionen geprägt. Welche Autorinnen und Autoren oder auch Stoffe haben dich denn oder beeinflussen dich denn?
Okay, also das Erste, was passiert, ist, dass ich viel zu wenig lese. Ich würde gern noch viel mehr lesen. Aber es gab eine Phase, in der ich viel gelesen habe und von der kann ich heute noch profitieren. Das ist aber auch das Gute daran ist, wenn jetzt mein Ziel wäre, zum Beispiel, wenn wir über Dracula reden. Ein typischer Schauerroman, ne? ein weltberühmter Schauerroman, der eigentlich genau in meine Welt passt, weil ich ja der Gothic Novel verpflichtet bin, dann wüsste ich aber aus der Zeit, als ich das gelesen habe, nur noch Bruchstücke. Und diese Bruchstücke, die sind manchmal viel besser geeignet, was daraus zu machen. Diese vage Erinnerung, die kommt eher über etwas Nebulöses, das man dann mit eigenem versucht, greifbar zu machen. Das war natürlich bei dem Thema Zaubererbruder etwas anders, weil ich da ja damit experimentiert habe, wie ist das, wenn ich das ganz anders mache? Wie ist das, also wenn ich einen Roman, der mich so geprägt hat, als ich jung war, nochmal wieder lese und dann sage, okay, ich möchte hier jetzt meine eigene Geschichte, die daraus ableiten. Ich möchte das nicht eins zu eins übernehmen, sondern ich möchte das als Inspiration nehmen und möchte mal wissen, woher kommt das alles. Das war dann so eine unglaublich lange Recherche, weil ich wollte wissen, was damals Preußler und Co. inspiriert hat, ihre Romane zu schreiben, und dem wollte ich auf die Spur kommen. Das war eine super angenehme Arbeit. Das war eine Arbeit, weil sie so schön linear ist, weil sie so mit Recherche zu tun hat. Und Recherche ist was, das macht mir total Spaß. Das würde ich gern viel, viel öfter machen. Ist aber nicht immer nötig, weil oft kann ich mich einfach hinsetzen und schreibe wieder irgendeine Geschichte. Aber das war toll, weil ich wollte wissen, sozusagen, was liegt hinter diesen Geschichten und wo ist meine eigene Deutung darin, wie hätte das auch ganz anders laufen können? Denn die Sage, die dahinter steht, die ist nicht klar. Es sind mehrere Aufschriebe vorhanden, die aber alle im Bereich Legende eher liegen als in Fakten. Und das war anders. Noch ein ganz anderer Weg war zu sagen, als ich mit Kai Meier zusammengearbeitet habe, und das Zusammenarbeiten, das klingt auch so hochtrabend, denn im Grunde war es so, dass er dann eine Kurzgeschichte geschrieben hat und ich habe gesagt, okay, wo, an welcher Stelle finde ich meinen Andockpunkt, um eine eigene Geschichte zu schreiben, die mit dieser seine Kurzgeschichte dann nachher zusammen einen Ausblick in eine größere Welt gibt. Und dann kommt sozusagen das ganz aus sich selbst heraus Schreiben, das im Grunde eine Mischung aus Konstruktion ist, wie das jeder, der schreibt, vermutlich macht. Ich sage, okay, das ist mein Ziel. Ich möchte folgende Geschichte erzählen, und dann setze ich mich hin und fülle das mit den einzelnen Episoden oder Kapiteln. Und die können Songs sein.
Und du hattest das am Anfang, hattest du das schon sehr schön beschrieben, ne? Also du fängst sozusagen an, du hast ein Blatt Papier und viele kennen das sozusagen, die sitzen dann vor dem Blatt Papier und nichts passiert. Wie ist es bei dir?
Also Ich hatte das mal mit einem Begriff umschrieben, der eigentlich aus der Naturwissenschaft kommt, nämlich Horror Vacui, die Angst vor der Leere. Und das passt nicht hundertprozentig auf das, aber ich habe mir das so geklaut, weil das einfach meine Empfindung so gut ausdrückt. Wenn das weiße Blatt Papier da ist, dann stört mich das. Das geht mir unglaublich auf die Nerven. Weil ich finde, so ein Blatt Papier ergibt erst dann Sinn, wenn man da was draufgeschrieben hat oder was drauf gezeichnet, je nachdem. Das kann ich nicht gut haben. Und das ist so das Erste, wo ich sage, okay, so, das reicht mir oft als Motivation, dagegen vorzugehen. Das ist diesem Blatt nicht weiter erlaubt, dass das so blank vor mir liegt. Und dann mache ich einfach. Mhm. Und oft ist das so, dass ein Thema alles Weitere ergibt. Also erst, sag mir, über was möchte ich heute sprechen? Über was möchte ich heute eine Geschichte erzählen? Mhm. Und sobald das klar ist, fange ich an zu schreiben und dann ist der Text fertig. Mhm.
Das ist schön, dass es so funktioniert. Ich denke die ganze Zeit daran, es gibt diese Brainwriting-Methode. Das bedeutet, du setzt dich also hin mit dem Blatt Papier und fängst dann einfach an zu schreiben. Und wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst oder kannst, schreibst du, ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll. Und sozusagen kommst da drüber, aktivierst du den Prozess, sozusagen in den Prozess einzusteigen. Du schreibst halt so lange, bis dir eben einfällt, über was du schreibst.
Ja, das ist, halte ich auch für eine gute Methode, denn oft genug ist es ja so, dass man trotzdem nicht nur Inspiration braucht, sondern auch Motivation. Und Motivation ist was ganz anderes. Mhm. Und ich habe das Glück, dass ich oft inspiriert bin, wenn ich mich zum Arbeiten hinsetze, aber nicht immer bin ich motiviert. Und nicht immer habe ich das, oft habe ich das Gefühl, ach, wer braucht schon noch so ein komisches Asp-Stück? Ah, ich habe schon 3 Texte rumliegen, brauche ich wirklich noch einen? Also die Sinnhaftigkeit dessen, dass das nachher jemanden außer mir selbst interessiert, das spielt schon auch mal eine Rolle und ich habe natürlich meine Werkzeuge immer parat. Und die Werkzeuge parat haben heißt Disziplin. Feste Tagesabläufe. Zu versuchen, und auch zu versuchen, nicht darauf zu warten, dass die Inspiration oder die Motivation kommt, sondern einfach machen. Machen, machen, machen. Und Dinge, es klingt natürlich so, ich setze mich hin und dann ist der Songtext fertig. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich 4 Seiten Songtext schreibe und nur auf der letzten Seite ist was zu finden, das ich nachher verwende. Und oft ist es so, auf der ersten Seite ist viel durchgestrichen, auf der zweiten sehr wenig und dann kommen oft 4 Strophen, die sind einfach aufgeschrieben, weil ich dann schon drin bin. Und deswegen halte ich das für dieses irgendetwas tun, kann immer die Tür aufmachen, so weit, dass man hindurchgehen kann. Und das mache ich, auch wenn ich mal überhaupt keine Lust habe.
Das erzählen mir tatsächlich viele, dass sie das, oder viele, einige, dass sie das wirklich machen, dass sie sich auch wirklich jeden Tag hinsetzen vor so ein leeres Blatt Papier und sagen, egal was, ich schreibe jetzt was.
Ja, das ist eine sehr schöne Vorstellung. Das würde ich genauso machen, wenn ich doch nur mein Papier wiederfinden könnte, was unter all diesen Plänen für neue Shirts und für neue Tourneen und irgendwie, ach, hier ist auch noch Buchhaltung und so Kram, wenn da mein Papier, aber ich habe jetzt was ganz Kluges gemacht. Ich habe einfach noch einen weiteren Schreibtisch aufgestellt. Und während der eine unter den anderen Aufgaben ächzt und sich durchbiegt, kann auf dem anderen einfach ein Blatt Papier auf mich warten. Das hilft auch schon. Würde ich jetzt ein ideales Leben führen, dann würde ich sagen, ich schreibe jeden Tag 4 Stunden, so wie das der einst der Dichterfürst tat. Und dann hätte ich ganz viel erreicht. Mhm. Aber so ist natürlich das Leben nicht. Denn der gute Goethe hatte damals auch nicht so viele Ablenkungen wie Instagram und nein, oder irgendwelches Doomscrolling oder sonst was, mit dem man sich noch ablenken kann. Unabgelenkt arbeiten ist das zweite große Geheimnis. Und zwar wirklich auf gar keinen Fall. Nein, Endgeräte alle woanders weglegen. Die haben da nichts zu suchen. Es ist auch nicht. Es gibt natürlich so einen Notfallschalter, wo mich gewisse Leute erreichen können, wenn sie sagen: Hast du bemerkt, dass es im Obergeschoss brennt? Denn wenn man mal im Tunnel arbeitet, dann kann das auch sein, dass man überhaupt nichts mehr mitbekommt. Und das ist wichtig, das unabgelenkte Arbeiten und wirklich zu sagen auch so, okay, jetzt war heute wirklich schon viel, du hast schon viel die Welt gerettet und wieder irgendwie geguckt, dass die nächste Tour funktioniert oder was auch immer gerade irgendwie wieder schief gegangen ist, weil irgendjemand seinen Job nicht richtig gemacht hat oder was auch immer geschieht. Und dann einfach zu sagen, so, ich mache jetzt alles andere aus. Die Probleme werden nachher auch noch da sein. Ich habe jetzt so ein Zeitfenster, da gehöre ich nur diesem Blatt Papier, über das wir vorher gesprochen haben, das da so aufreizend rumliegt und einfach so tut, als wäre das okay. Und jetzt kümmere ich mich nur darum. Das ist das, ohne das geht gar nichts. Man kann Ideen notieren auf der Toilette, auf dem Smartphone, während man einen Spaziergang macht. Das mache ich ganz viel. Und solche Dinge werden dann nachher tatsächlich oft die Überschrift für so ein weißes Blatt Papier. Das ist einfach meine Notizzettel, oft sind es auch Zettel, durchgehe. Ich habe so eine ganze Kiste mit merkwürdigen Zetteln und das hat auch immer so eine schöne Ausbeute. Alle zwei Jahre setze ich mich mal hin und schaue mir diese Zettel durch und sage, was zur Hölle hat der Typ damit gemeint, der ich damals war? Der dachte bestimmt, das weißt du nachher noch. Weit gefehlt. Und das hat mich, die ersten 10 Jahre hat mich das wahnsinnig gestört, weil man neigt der als jüngere Mensch dazu, dass man denkt, du hast jetzt eine Riesenchance verpasst. Das war bestimmt das, worauf endlich die Welt gewartet hat, das wäre der Hit geworden. Du Idiot, hast vergessen, worum es gehen sollte. Aber irgendwann denkt man andersrum und sagt, wäre das so wichtig, dann wüsste ich das wahrscheinlich heute auch noch.
Ja, aber vielleicht holt es ja auch irgendwas anderes hervor, ne? Also Assoziation ist ja auch was.
Genau, oder man hat mit ausreichend Abstand dann manchmal auch so das Gefühl, na gut, dass aus diesem Stichwort nicht irgendwas geworden ist. Das gibt's auch. Aber da ich immer eine unglaubliche Menge davon rumliegen habe, kann ich da auch aus dem Vollen schöpfen. Oder manchmal schaue ich mir all das an, schieb's zur Seite und hatte dann die Idee für was ganz anderes. Mhm. Einfach so, auch das kann passieren.
Mhm. In deinen Texten tauchen immer wieder bestimmte Bilder oder Motive auf. Also ne, sowas Wandlung, Masken, Dunkelheit und Licht. Ne? Was bedeuten dir solche Symbole? Beziehungsweise was bringt dir das auch selbst, dich dessen zu bedienen?
Nee, das ist, mir fällt einfach nichts mehr anderes ein. Ich muss das zwingend wiederholen. Was? Nein. es gibt tatsächlich so Kernthemen, die mich sehr stark beschäftigen. Masken sind so eine Sache, weil ich da auch das Gefühl habe, es gibt unglaublich viele Facetten. Es gibt andere Begriffe, Metaphern, Analogien, die sind irgendwann ausgereizt. Da kann man dann nicht mehr so viel neue Perspektiven drauf bieten. Aber ich glaube, dass wir als Menschen ja aus einem Kern und unfassbar vielen Maskenschichten auch bestehen. Und deswegen ist das auch so beinahe unerschöpflich, was man damit machen kann, welche Auswirkungen das haben kann, wenn man Masken trägt, wenn man Masken nicht erkennt, das ist ein riesiges Thema und deswegen habe ich auch immer das Gefühl, da ist noch was übrig und es darf sich auch so ein bisschen durchziehen. Das sind auch thematisch Dinge, die immer wieder auftauchen, weil sie auch in unserem Leben immer wieder auftauchen. Also mir zum Beispiel geht es so, dass ich natürlich irgendwann als Lernender sich selbst immer zur Perfektionierung peitschenden Persönlichkeit auch das Gefühl habe, und das geht vielen so, man hat eigentlich viele Menschen dann auch irgendwann mal durchschaut und weiß auch, wie Masken funktionieren. Und allein dadurch, dass ich eines Besseren belehrt werde, bringt so ein Bild dann nochmal was Neues. Irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ich habe vielleicht doch nochmal eine Kleinigkeit dazu zu sagen. Oder ich kann das in einen neuen Zusammenhang bringen. Oder wenn es zum Beispiel jetzt um die Erzählung in größeren Zyklen geht, dass ich noch nicht da bin, was dann nachher die Auflösung bringen soll. Also es gibt ja immer diese Ebene, die man im Song, das ist mein Anspruch, ich möchte, dass der Song an sich funktioniert und dass man da eine Geschichte hat, aus der man was für sich rausziehen kann. Und dann gibt es oft noch so diesen Querverweis. Ein Querverweis, der schon stattgefunden hat in den Zyklen davor oder noch aufgelöst werden muss. Deswegen ja auch der nächste Zyklus so unglaublich schwierig wird, weil da muss man ja zumindest die Sachen, entweder schweigt man die dann einfach irgendwann tot. Das ist dann kam man halt nirgends hin und ist in einer Sackgasse, aber die versuche ich so gut wie möglich zu vermeiden. Ja, das sind dann die Dinge, die einfach noch aufgelöst werden müssen und deswegen jetzt auch einfach absichtlich ausgespart werden.
Live entfalten natürlich Texte oft nochmal eine ganz andere Kraft, ne? Wenn Menschen mitsingen, wenn Worte von vielen Stimmen getragen werden. Wie ist das für dich im Schreibprozess? Hast du das manchmal schon vor Ohren?
Ja, tatsächlich habe ich das ab und zu schon vor Ohren, weil ich, wie gesagt, auch oft schon sehr musikalisch denke. Also wie ist eine Songstruktur nachher? Und da gibt es natürlich auch Dinge, die ich möchte, dass sie für so ein gemeinsames Erlebnis nachher zumindest funktionieren könnten. Das sind aber auch die Stellen, an denen man am längsten feilt. Weil die Dinge, die man, zu mir selbst bin ich gnadenlos. Das, wenn du das nicht singen kannst, dann musst du halt besser üben. Na, ist oft so. Ist auch schon schief gegangen. Ich habe einen Song gemacht, der heißt Aber 1000 Fragen und ich weiß nicht, wie ich den live performen soll, ohne dabei irgendwie neue Unterwäsche zu brauchen. Weil es einfach, mein Hirn ist nicht dazu in der Lage, diese Informationen über mein Sprachzentrum so schnell zu verarbeiten, weil geschrieben habe ich das alles ja viel langsamer. Und im Studio kannst du natürlich auch sagen, komm, wir nehmen den nächsten Take, da ist diese Stelle gut gelungen. Aber live muss. Da muss es einfach passieren. Und die Stellen, die dann nachher nicht nur mich betreffen, ich bin ja mit meinen Hörern längst nicht so gemein wie mit mir selbst. Und dann versuche ich das Ganze nicht nur emotional und auch handwerklich gut zu texten, sondern auch lautmalerisch, dass bestimmte Silben und Abfolgen besser funktionieren, ist ja auch klar. Und dann versucht man so die allerschlimmsten Konsonantabfolgen irgendwie ein bisschen zu vermeiden. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich möchte, dass alle mitsingen, dann werde ich so ein Wort wie Pfingsten vermeiden. Wenn es ein Lied über katholische Feiertage ist, wird das schwierig, aber da habe ich ja Möglichkeiten. Aber das geht natürlich auch mit anderen Dingen, die wirklich schwer über die Lippen kommen, versuche ich dann zu glätten. Nicht inhaltlich zu glätten, nicht mainstreamig zu machen, sondern tatsächlich so, dass sie auch, dass man sie auch gerne singt. Das gelingt auch nicht immer, aber ich bemühe mich, dass das funktioniert. Das ist auch schon so eine Sache, die bei mir tatsächlich keinen songwriterischen Hintergrund hat. Das ist was, das habe ich von Professor Tolkien gelernt, der viele seiner, weil er Sprachprofessor war, Sprachforscher war, hat er in dem, was er geschrieben hat, immer darauf geachtet, dass das Wort transportiert, was es darstellt. Und das finde ich, das fand ich so faszinierend. Und wir kennen das auch tatsächlich von, dass wir gewisse sprachgeschichtliche Klänge mit schon verbinden. Und zwar automatisch. Und dass, wenn dieser Beiklang richtig gesetzt ist, dann hat man eine zusätzliche Ebene. Und wenn man und das ist auch was, das kann man nicht bei jedem Songtext von vorn bis hinten durchziehen. Das wäre zumindest so, dass ich dann einen im Jahr schaffe. Aber es gibt einfach Klänge, die noch etwas anderes mitgeben, als wenn man einen entsprechenden anderen Begriff benutzt, der vom Sinn her ähnlich ist. Und das ist zum Beispiel, hat Tolkien das mit allem gemacht, was irgendwie dunkel schwarz sein soll. Es waren immer Moor. Alles, das ist ein Klang, von dem wir schon wissen, hier steckt was anderes dabei, als wenn wir viele helle Vokale benutzen. Viele helle Vokale zeigen uns immer, hier ist was Nettes im Grunde. Das geht auch anders. Zum Beispiel bei Pfingsten. Das empfinden wir als sehr unangenehm. Das hat aber andere Gründe. Zum Beispiel könnte man das sagen, wenn wir wissen alle, das ist vielleicht nicht der schönste Name der Welt, wenn wir aber Sibylle, das klingt irgendwie hell und freundlich. Und hinter diese Ebene, auf diese Ebene ein bisschen Wert zu legen, das hilft, um nachher ein Gefühl zu geben, ja, ich möchte das auch singen. Oder bestimmte Abfolgen zu haben in den Vokalen. Das fühlt sich einfach gut an. Und das soll nicht manipulativ werden, sondern einfach schön sein. Und das war mir auch so wichtig. Ich hatte auch von Tolkien für mein Zweitprojekt diesen Namen genommen, der aus einem späteren Werk kommen sollte. Herumor. Wenn man das Wort ausspricht, das tut einem gut. Das ist Herumor. Herumor. Das ist eine Abfolge, die spricht mein Mund sehr gerne. Im Gegensatz zu Pfingsten. oder Pfingstochse. Auch das ist keine, der Abstand zwischen dem I, schrillen I und dem O ist zu groß. Das ist keine schöne Treppe. Ich hoffe, das wird nicht zu verkopft. Ich versuche das alles sehr, sehr nachvollziehbar zu gestalten. Und das ist aber schön, weil das auch sehr erfüllend ist. Denn wenn ich das nachher dann im Studio alleine singe, dann ist das auch toll. Und das Extremste wäre natürlich, wenn man das jetzt gar nicht mehr nur so benutzt, sondern einfach nur noch diese Adlib-Geschichten zum Mitsingen benutzt. Das machen ja ganz viele Künstler, dass man eigentlich nur noch auf wo, wo, ho oder mitsingt. Und das machen die jetzt nicht erst seit ein paar Jahren. Das machen sie auch nicht nur wenn sie klingen wollen wie die Toten Hosen. Nein, das ist schon sehr, sehr lange so. Und das sind natürlich bessere Mitsing-Momente als so mancher Asp-Text, wo die Leute dann so sagen, den muss ich noch mal üben vorher. Mhm. Aber da diese O und A, außer bei vielleicht einem EO, und schon wieder haben wir ein anderes Treppchen, das mag ich sehr gerne, aber ich versuche das nicht in zu großer Häufigkeit einzusetzen, dass man nur über ein O mit Gesang irgendwie einen Moment mit dem Publikum schaffen kann. Mhm. Weil ich das zu Recht dann auch so ein bisschen zu, sag ich mal, das ein bisschen mehr Anspruch verträgt der Asp-Fan wirklich sehr, sehr gut.
Hm. Du hast es gerade so schön gesagt, die Momente mit dem Publikum. Würdest du sagen, dass sich die Bedeutung mancher Texte durch den Live-Moment, also das Erleben auf der Bühne mit dem Publikum zusammen verändert oder vertieft haben?
Ja, das stimmt. Das passiert. Also das liegt oft dann an daran, dass wenn wir einen Song haben, dessen Text eigentlich mehrere Bedeutungsebenen hat, dann kann es über die Jahre gut passieren, dass die Leute eine Bedeutungsebene als die alleinige oder die stärkste einfach herausarbeiten und das bleibt dann auch so. Mhm. Das war zum Beispiel bei Verben, ist so ein Titel, der live lange Jahre viel gespielt wurde auch, und da geht es eigentlich um Werbung und es geht dann um den Kontext im Schmetterlingszyklus, wo es eine ganz klare Sache ist, die mit Verführung wieder zu tun hat. Also dieser Antagonist, der versucht, dich zu verführen. Immer. Das ist die andere Ebene. Und dann gibt es so eine Ebene, dass es einfach klingt wie ein Liebeslied. Und dieses Liebeslied, das wollten die Asp-Fans, dass das im Vordergrund steht. Ist natürlich auch, sag ich mal, die gefälligste Lösung davon und natürlich auch die, mit der man am besten auf einem Live-Konzert feiern kann. Ich habe damit eine Zeit lang gehadert, wie das immer so ist, weil man sagt, ja, aber vergesst doch nicht, es ist auch ein Lied. Aber ich denke auch, dass es im Kontext, wenn wir jetzt das komplette Album spielen würden, was wir hoffentlich nicht machen müssen, dann würde das auch wieder an seine Stelle gleiten, ganz natürlich, weil ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich möchte, dass meine Songs einzeln erlebbar sind und auch mal ohne das große Konzept funktionieren, auf der anderen Seite mich darüber beschweren. Das ist in Ordnung. Also, und jetzt mittlerweile wollen das ganz viele Leute, dass das auf ihre Hochzeit gespielt wird. Und dann sage ich, wer bin ich, dass ich mir dann vorstelle, dass da irgendein düsteres, geflügeltes Wesen anwesend ist, das versucht, den oder die beiden Protagonisten zu verführen. Oder noch viel schlimmer, jemand die ganze Zeit die Werbetrommel rührt, während die Leute zum Altar schreiten. Das ist dann okay. Das ist schön. Hauptsache ist, ich durfte diese mehreren Bedeutungsebenen bringen und der Gesamtkontext geht nicht ganz verloren.
Du bist im September, Ende September dann wieder auf Mehr denn je Tour. Also was heißt wieder? Du bist dann auf Mehr denn je Tour.
Aber immerhin bin ich wieder auf Tour. Ja, ja. Das stimmt.
Genau. Jetzt steht natürlich hier die Frage im Raum, wir haben gerade so über Mitsingen auch gesprochen. Wie gestaltest du die Setlist, damit die Menschen mitsingen können?
Ja, im Grunde bleibt es immer so, dass ich sagen kann, Wir haben natürlich Songs, bei denen die Leute mitsingen können, wie zum Beispiel die Angstkathedrale oder, nein, ich scherze nur, das ist so ein über 10-Minuten-Stück, das zum Mitsingen nicht so gut geeignet ist. Aber wir haben solche Songs und wir haben auch nicht derer wenige. Das heißt, ich habe auch da einen relativ reichhaltigen Topf, aus dem ich Stücke rausnehmen kann. Und ab und zu kann man auch mal einem Song, der das gar nicht bietet, so eine Stelle dazu schenken. Das bedeutet dann natürlich einen Umbau und eine Umgewöhnung. Das kann man auch machen. Wenn es der Schlüssel ist, das Ganze insgesamt als Setlist zum Funktionieren zu bringen. Wenn man zum Beispiel, das passiert in Situationen, wo man sagt, okay, ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne ein Jubiläum oder dieses Album noch ein bisschen mehr gewürdigt, habe jetzt da aber keine Stücke mehr zur Verfügung, wo die Leute dann mitmachen können, oder ich habe das schon durch andere Song-Auswahl-Kriterien so ein bisschen beschränkt. Kann man alles machen, solange der Song das hergibt. Und da muss man eben behutsam sein, weil man kann auch mal daneben liegen. Man kann auch mal einen Song dann tatsächlich so ein bisschen, nicht kaputt machen, aber man kann so einem Song einen falschen Schubs in eine Richtung geben, die nicht gut funktioniert, und dann verschwindet das auch relativ schnell bei uns wieder. Wenn wir sehen, vielleicht haben wir da das Publikum falsch eingeschätzt oder ich, also wenn was falsch ist, dann war das immer ich, wo man einfach sagt, das hat jetzt nicht so funktioniert. Die Leute sind an diesem Punkt nicht offen, dieses Lied anders zu belegen mit einer anderen Idee, als das eben vorher war. Das ist auch nicht verkehrt oder böse. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir nicht so eine Band sind, wo bei jedem einzelnen Song irgendwie auch was mitgemacht werden muss. Ich will das in unserem Programm, in unserem Konzertabend haben, aber es muss auch Lieder geben, wo die Leute einfach mal in Ruhe gelassen werden. Und da wird eben nur zugehört und performt. Denn Geschichten erzählen kann man ja auch nicht immer durch gymnastische Übungen unterbrechen.
Lieber Ast, vielen Dank für diesen Einblick in die Welt der Worte, in das Schreiben als Prozess. Wir sind gespannt, was uns auf der Mehr denn je Tour ab Ende September erwarten wird, welche Songs vielleicht etwas umgeschrieben oder erweitert sind.
Ich bin auch total gespannt. Das ist schön. Lasst euch überraschen.
Aber unsere kleine Mini-Episode hier hat gezeigt, dass deine Musik nicht nur gehört, sondern auch gelesen, gefühlt und erlebt werden möchte, dass Texte bei dir weit mehr sind als Begleitung, sondern ein eigener künstlerischer Kosmos, könnte man sagen. Und ich hoffe, dass wir in dieser Episode das auch ansatzweise abbilden konnten, was sozusagen deine Texte bedeuten. In der nächsten Episode widmen wir uns dem Klang, der musikalischen Entwicklung von Asp, der Stimme, wie sich Sound über Jahre vielleicht auch verändert, auf Platte und auch auf der Bühne. Mein Name war Diana Heinbucher. Ihr habt eine kleine, besondere Metal.de-Podcast-Reihe entdeckt, nämlich die mit Asp, und ich hatte die Ehre, euch durch diese Folge zu führen. Asp, vielen Dank für deine Worte.
Vielen Dank dir, Diana. Das war nicht mal annähernd so trocken, wie ich das befürchtet habe. Vielen, vielen Dank. Das war sehr schön.